Ich möchte den Kindern ein herzliches Dankeschön sagen und vielleicht geht es mir ähnlich, wie der Rolf sagt, dass wir die vielleicht nicht alle kennen, schön, aber ich kriege dann immer den Knoten so schlecht aus der Zunge, bei manchen Worten. Ich wollte eigentlich damit anfangen, den Kindern eine Frage zu stellen. Wir hatten eigentlich jetzt eine tolle Woche hinter uns. Und ich wollte euch eigentlich mal fragen, was an dieser Woche so eigentlich toll war. Könnt da mal jemand mir was sagen? Ruft es einfach rein, wenn euch was einfällt. Es war für niemanden eine tolle Woche. Also für mich war es auch eine tolle Woche. Aber ich hätte es gerne von euch gewusst. Vielleicht von den Schülern zum Beispiel. Na, ich glaube schon, dass es einige wissen. Larissa, weißt du es eventuell? Dann sag's bitte. Es war frei. Das ist die Jugend. Immer faulenzen. Nein, es gefällt uns schön, wenn wir mal einen Tag frei haben. Feiertag. Und dann nicht aufstehen müssen. Und dann ausschlafen können, was mir manchmal nicht so sehr gut gelingt. Und jetzt darf ich euch vielleicht noch eine Frage stellen. Was war denn das für ein Feiertag diese Woche? Oh, oh. Das wisst ihr bestimmt auch, aber ihr verratet es mir ja wieder nicht. Der Feiertag ist eigentlich doppelt besetzt. Einmal, und das lesen wir eigentlich in allen Kalendern, die wir so zu Hause rumhängen haben, da steht Christi Himmeltag. Himmelfahrt, Entschuldigung. Christi Himmelfahrt. Und dann gibt es aber, ja, vielleicht gerade bei den Leuten, die damit nicht so richtig was anzufangen wissen, noch eine andere Bedeutung. Da sagt man Vatertag oder Herrntag. Das habe ich sehr gut auch bemerkt, als ich am Mittwochabend nach Hause gekommen bin. Dann wurde mir zweimal wenigstens gesagt, du darfst aber heute nicht in meine Tasche gucken oder in meinen Ranzen gucken. Du darfst heute nicht da reingucken. Das gibt's erst morgen. Also ihr seht, ich bin auch bedacht worden an diesem Tag. Ja, man muss es schon differenziert sehen. Da feiern manche Menschen Christi Himmelfahrt. Die Bezeichnung steht, wie gesagt, auf den meisten Kalendern, die mir so begegnet sind. Und zum anderen gibt es manche Menschen, die mit diesen Dingen, den christlichen Feiertagen, nicht so viel anfangen können, noch diese Herrntags- oder Vatertagsfeier. Und vielleicht kennen wir ja alle diese bekannten Bilder an diesem Tag, dieses Jahr wetterbedingt, war es wahrscheinlich nicht so, dass dort Leute, kleine und größere Grüppchen von Männern, zu Fuß oder mit Bollerwagen oder mit Kramsern sogar, die einigermaßen schön geschmückt sind zum Teil, sich auf die Tour machen und einmal einen Tag als Männer ganz unter sich feiern wollen. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass mancher dort wirklich froh sein kann, dass der darauffolgende Freitag in der Regel ein Brückentag ist. Denn Alkohol ist dort zum Teil reichlichst im Spiel. Und ich bin dankbar für die Begrüßung schon, weil es ist auch mein Gedanke gewesen, dass die Bedeutung der christlichen Feiertage zunehmend zumindest verblasst oder in Vergessenheit gerät. Und wenn man den Umfragen in den Medien, die man hin und wieder sehen kann, Glauben schenken kann, sind die Antworten bezüglich christlicher Feiertage zum Teil erschreckend. Und wenn gleich ich glaube, dass wir hier, die wir hier sind, durch Losung oder Bibellese oder Kalenderblättchen lesen, an diesem Tag mit Sicherheit uns damit beschäftigt haben, möchte ich trotzdem gern mit euch noch einmal dieses Thema ein Stück bedenken. Und ich möchte dazu einen Bibelabschnitt lesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 14 möchte ich gern vorlesen. Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 14. In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an und bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher gab er den Aposteln, die er sich ausgewählt hatte, noch einige klare Anweisungen. Er war vom Heiligen Geist dazu angeleitet worden. Diesen Männern hatte er sich nach seinen Leiden gezeigt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert, dass er wieder am Leben war. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit: Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte: Der Vater hat die Zeiten und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch kommen wird, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das gesagt hatte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Sabbatweg von der Stadt entfernt. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus ben Alpheus, Simon der Zelot und Judas ben Jakobus. Es waren auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Soweit der Bibeltext. Der uns vorliegende Bibeltext ist von dem Arzt Lukas geschrieben. Und es ist nicht der erste Bericht und der einzige Bericht, den Lukas geschrieben hat. Oder das einzige Buch, was er geschrieben hat. Er weist den hier genannten Theophilus, wahrscheinlich ein höherer Angestellter Römer oder ein Beamter, dem dieses Buch gewidmet ist, darauf hin, dass er bereits einen Bericht geschrieben hat. Das heißt, es gibt einmal das Evangelium des Lukas und das zweite die Apostelgeschichte. In dem ersten Bericht, nämlich im Lukas-Evangelium, berichtet der Lukas über das Leben Jesu und sein Werk. Also über alles, was Jesus getan hat, von seiner Geburt an, von der Ankündigung seiner Geburt bis dahin zur Himmelfahrt. Und das zweite Werk, was er geschrieben hat, die Apostelgeschichte, die schließt sich dort an und setzt dort an bei der Himmelfahrt und was danach aus den Jüngern und aus der Gemeinde geworden ist. Also es geht da drin um den Bericht von der Himmelfahrt bis die gute Nachricht in der damaligen Welthauptstadt Rom angekommen ist. Das berichtet die Apostelgeschichte uns. Und nun endet das Lukas-Evangelium mit dem leeren Grab. Und ein Stück stehe ich schon noch unter der Begeisterung der letzten Predigt vom letzten Sonntag über dieses leere Grab, über diese Begeisterung. Wir haben keinen Herrn, der in irgendeinem Grab liegt. Der ist auferstanden, er lebt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und das ist nicht nur eine Sache, die uns erzählt wird. Das ist eine Sache, die belegt ist. Belegt durch die Schreiber der Bibel. Und es wird uns gesagt, dass über 500 Brüder Zeugen davon sind. Einige wenige sind davon schon entschlafen. Aber es gibt diese Berichte, diese glaubwürdigen Berichte von der Auferstehung Jesu. Und ich muss sagen, es begeistert mich auch, wenn ich das sehe, wie der Apostel Lukas in seinem Evangelium von den Emmaus-Jüngern berichtet, wie sie doch ziemlich zerknirscht sich aufgemacht haben nach Emmaus und da jemanden treffen, von dem sie nicht wussten, wer es ist, und ihm dann sagen, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier geschehen ist. Und wie der Herr Jesus ihnen dann von Mose über die Propheten erklären konnte, was sich nach und nach erfüllen musste. Und dann, als sie ihn genötigt haben, bei ihnen zu bleiben, zu Gast zu bleiben, sie ihn erkennen an dem Brechen des Brotes. Ich bin auch begeistert von der Maria Magdalena, die da ist, zum Grab gegangen ist und ihren Herrn dort nicht vorfindet. Und dann wird ihr gesagt, er ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Und sie sich dann umwendet, weinend, und meint, mit dem Gärtner zu sprechen, wenn du weißt oder wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dass ich ihn holen kann. Und wie Jesus nur mit diesem einen Wort, Maria, das in ihr wach oder freilegen konnte, sie sagen, Rabuni, ihren Herrn erkannte. Eine tolle Geschichte. Das war eine aufregende Zeit für diese Jünger damals, dass sie damit klarkommen müssten, dass Jesus ihnen sagte, dass er leiden und sterben würde. Und dann war er gestorben und dann war er im Grab. Und dann erlebten sie, dann war ihr Herr weg und hatten das eigentlich noch gar nicht realisiert, dass er auferstanden war. Wir waren noch dabei, das zu checken. Und jetzt begegnet er ihnen in diesen Zwischentagen zwischen Ostern und Himmelfahrt immer wieder in einer anderen Form, nicht an Raum und Zeit mehr gebunden, und zeigt sich ihnen, damit sie wissen, ich lebe, ich bin auferstanden. Und jetzt geht es wieder daran, Abschied zu nehmen. Ich möchte den ersten Punkt heute hier nennen, der Abschied. Es geht wieder daran, Abschied zu nehmen. Und vielleicht ist es für die Kinder einfach ein Stück plausibler, diese Geschichte, wenn ich die mal mit einem kleinen Bildchen da versuche anzubringen an die Tafel, so wie ich das von meinem Onkel Helmut in der Bibelschule gelernt habe. Ich denke ganz einfach, es ist wichtig, dass ich noch einiges dazu sage. Das, was ich hier zuerst versuche anzubringen, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, das ist der Ölberg. Und an diesem Ölberg, da haben sich die Jünger getroffen mit ihrem Herrn, mit dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist unterwegs mit seinen, also ist auf dem Ölberg unterwegs mit seinen Jüngern, um ihnen noch einige Anweisungen zu geben und sie darauf ein Stück auch vorzubereiten, dass er weggeht. Und während er ihnen diese Anweisungen gibt, passiert Folgendes. Zunächst segnet er seine Jünger noch. Und während er sie segnet, wird er, so sagt es der Bibeltext, ein Stück emporgehoben. Und vielleicht kennen wir das,
ja, schon in den Bergen war, einfach, dass da so Nebelschwaden manchmal kommen. Weiß ich nicht, ob das so war, aber ich könnte mir das so ungefähr vorstellen. Wird er von einer Wolke verdeckt und verschwindet vor ihren Augen. Vielleicht hat es den Kindern zumindest geholfen, ein Stück das auch visuell zu verstehen. Ja, Himmelfahrt. Im Hebräischen das Wort dafür Shamayim. So habe ich mir das erlesen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo ist der Himmel? Was ist das für ein Himmel, wo dieser Jesus hingegangen ist? Oder hingeholt worden ist? War es dieser Himmel, den wir so als Himmel bezeichnen, wo die Vögel fliegen, wir die Sonne scheinen sehen, wo die Sterne stehen? Oder, ja, wir haben da im Deutschen ein bisschen auch ein Problem damit, weil es eben nur Himmel gibt. Und ich habe dann im Internet mal nachgeschaut und entdeckt, im Englischen gibt es da eine Unterscheidung. Da gibt es einmal dieses Wort Sky, das wirklich den Sternenhimmel, den Himmel, den wir hier draußen dann sehen, bezeichnet. Und dann gibt es das andere Wort, Heaven. Im eigentlich religiösen Sinn ist es kein geografischer Ort, sondern der unsichtbare Bereich, wo Gott wohnt. Und ich denke, es ist uns allen klar, dass da Jesus in den Heaven gegangen ist, noch ein etwas zufälliges Erleben in dieser Woche am Mittwochabend. Da ist der dritte deutsche Astronaut ins All geflogen. Ein deutscher Astronaut, Naturwissenschaftler. Und ja, da können wir uns sicher sein, dass er Jesus nicht dort oben finden wird. So wie es damals wohl Gagarin gefragt worden ist, ob er Gott gesehen habe, als er am 12. April 1961 zum ersten bemannten Raumflug aufgebrochen ist. Und er konnte das nur verneinen, weil das nicht dieser Himmel ist, wo wir Jesus finden werden. Die Freie Presse hat dann am Freitag auch noch eine Seite abgedruckt, Alexanders Himmelfahrt von dem Alexander Gerst, der dann eben am Mittwochabend dahin geflogen ist, also ins All geflogen ist und wohl auch dort gut angekommen ist. Und es wird auch berichtet, er konnte staunen über die Erde, als er das so gesehen hat. Ich denke, vielleicht gibt auch das so einem Mann mal zu denken. Jesus ist also in dem Himmel, in dem Gott wohnt. Er ist jetzt zur Rechten Gottes. Und er ist weg, er ist für seine Jünger nicht mehr da. Wir können nicht mehr sagen, dort haben wir Jesus. Dort ist Jesus. Das können wir nicht mehr sagen. Aber es ist kein Abschied für immer. Es ist kein Abschied für immer. Wir leben in einer Zeit, die zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft liegt. Das heißt, der Jesus gesagt, dass er weggeht. Und er hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt, dass er etwas vorbereitet für uns. Er sprach von Wohnungen bei Gott, die er vorbereitet für die, die ihm vertrauen und an ihn glauben. Und dass er wiederkommen wird, um uns dorthin zu holen. Bevor wir da vielleicht noch ein Stück weiter einsteigen, würde ich vorschlagen, dass wir das Lied 800 noch bitte singen. Wir leben in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkommen des Herrn Jesus. Ich wollte das gerne nochmal an der Tafel kurz zeigen. Einfach. Das Kommen des Herrn Jesus in der Krippe. Er kam vom Himmel als Kind, ging von der Krippe zum Kreuz, er ist auferstanden, und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Das Zweite, was mir, den zweiten Punkt, den ich hier nennen möchte, ist die Zusage. Die Zusage, was er uns in diesem Text sagt, er lässt uns
nicht allein. Vielleicht erleben das die Kinder manchmal, dass sie, wenn sie in den Kindergarten dann gehen oder wenn sie dann irgendwann in die Schule gehen, dass es dann Zeiten gibt, in denen sie ein Stück weit allein gelassen sind. Da ist dann keine Mama mehr dabei, da sind keine Eltern dabei, oft keine Geschwister dabei. Da sind sie eine Zeit lang allein in einer für sie schon fremden Umgebung. Und der Herr Jesus sagt, ihr seid hier nicht allein gelassen. Wenn ich weggehe, dann bekommt ihr einen Beistand, den Sachwalter oder in manchen Übersetzungen genannt, Beistand. Ich habe mal nachgeguckt, Helfer, Fürsprecher oder zur Unterstützung Herbeigerufener. Und ich denke, das ist für die Kinder schön verständlich, wenn man einen Beistand hat. Wenn da einer dabei steht, der einem ein bisschen den Rücken stärkt. Und vielleicht kennen wir das, ich kenne es zumindest so von früher her, wenn man so als Kriege unterwegs war, na, da waren wir doch wer. Da waren wir 3, 4, 5 Mann, da waren wir stark. Und das ist heute nicht anders bei jungen Leuten. Wenn sie dann allein stehen, dann ist es oft mit der Stärke nicht mehr so weit her. Vielleicht kann euch das helfen, Kinder, dass ihr das ein Stück versteht. Ein Beistand, ein Helfer, der unter die Arme greift, der unterstützt. Ein Fürsprecher, er spricht für uns. Und diesen Heiligen Geist verspricht uns der Herr Jesus, dass wir in dieser Welt, in der wir jetzt allein sind, also ohne ihn, obwohl wir nicht ohne ihn sind, weil wir ja diesen Beistand haben, dass wir eben immer in Begleitung sind. Und er sagt ihnen weiter, ihr dürft jetzt noch nicht einfach losstürzen und dürft nicht einfach den Auftrag, den ich euch gegeben habe, erfüllen, sondern wartet. Wartet zunächst, nämlich bis dieser Beistand bei euch ist. Und dann wird nicht gesagt, dann könnt ihr Zeugen sein, sondern dann werdet ihr Zeugen sein. Ich meine vielmehr auf, dass das dann nicht eine Möglichkeit ist, dass man Zeuge sein kann, sondern wenn ihr diese Unterstützung, diesen Fürsprecher habt, diesen Heiligen Geist, dann werdet ihr Zeugen sein. Dann werden wir durch ihn zum Zeugendienst befähigt. Und den Punkt 3, den ich hier nennen möchte, das ist der Auftrag, den ich schon gerade erwähnte. Zeugen, das hatten wir auch vorige Woche schon gehört, das ist Zeugendienste gibt in vielerlei Hinsicht, gerade bei Unfällen zum Beispiel. Und da habe ich mich auch wieder mal schlau gemacht und habe eine Erklärung gefunden. Ich lese sie euch mal vor. Das ist eine natürliche Person, die zu Sachverhalten eigene Wahrnehmungen bekunden können. Das muss man schon dreimal lesen, wenn man es eh mal versteht. Und vielleicht, ich habe mir noch drunter geschrieben, dass man einfach glaubhaft berichten kann, was man gesehen, gehört oder erlebt hat. Was man gesehen, gehört und erlebt hat. Und Jesus, Jesu Freunde, sie sollen das weitersagen, was sie von ihm, mit ihm erlebt und von ihm gehört haben. Und wir,
Wir, die wir auch in dieser Zeit leben, wir sollen das weitersagen, was wir von ihm aus der Bibel kennenlernen, wie wir ihn kennenlernen und wie wir ihn in unserem Alltag, in unserem Glaubensleben erleben. Wir sollen Zeugen sein davon, dass er der Auferstandene und der lebendige Herr ist, den wir auch heute noch genauso erleben können, wie es den Jüngern damals gegangen ist, dass sie ihn erlebt haben. Und ich habe mich gefreut, wenn wir dann auch hier ein Zeugnis gehört haben, letztens. Und ich wünschte mir, dass das schon öfter vorkommt, weil das eine Ermutigung und eine Stärkung ist, wenn wir uns gegenseitig sagen, wie toll unser Gott ist. Den Auftrag, den die Jünger bekamen, der begann in Jerusalem, zunächst in ihrer Stadt. Der ging dann weiter über Judäa, dem Land, Samaria, ich habe es mal Nachbarschaft genannt, bis an das Ende der Welt, bis ans Ende der Erde. Alle Leute sollen erfahren, dass Jesus sie einlädt, dass Jesus eine Beziehung haben möchte mit ihnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht das manchmal so, dass manchmal bei mir so die Luft raus ist. Dass manchmal dass der Zeugendienst so schwer fällt. Dass es manchmal so klemmt. Dass man so Angst hat, in einer so aufgeklärten Welt von Jesus zu reden. Das ist nicht immer so die Geschmackssache von den anderen und die lassen uns das auch ziemlich deutlich dann spüren oder sagen es uns ziemlich deutlich. Und dennoch ist es unser Auftrag und ich wünschte mir, dass wir diesen Auftrag in der Kraft des Heiligen Geistes, weil wir es nicht selbst können und nicht selbst sollen, in seiner Kraft, mit seiner Unterstützung, dass wir uns gebrauchen lassen können als Zeugen in dieser Welt. Weil es noch ganz viele Leute gibt, die von Jesus nichts wissen wollen, vielleicht auch noch nichts gehört haben, aber eine ganz große Not haben und Jesus dringend brauchen. Dass wir diesen Dienst, den Jesus seiner Gemeinde aufgetragen hat, in der Kraft des Heiligen Geistes ausfüllen können. Vielleicht ist dieser Text wieder neu ein Anstoß, dass wir darüber nachdenken, die Zeit, die uns bleibt, von der wir nicht wissen, wie lang diese Zeit sein wird, bis er wiederkommt, dass wir diese Zeit gut nutzen. Und in unserer medialen Welt, weiß ich selbst, fällt das manchmal gar nicht so leicht, dass wir uns da nicht ablenken lassen, dass wir uns da nicht berauschen lassen. Und wer hätte ein größeres Interesse daran, uns von diesem Zeugendienst abzubringen, als der Gegenspieler Gottes? Dass wir uns neu ermutigen lassen, dass wir Zeugen sind für diesen wunderbaren Herrn. Dass wir uns die Trägheit nehmen lassen, dass wir wieder neu brennend in der Liebe für unsere Mitmenschen werden. Das wünschte ich mir, darum bete ich, dass es mir so geht, dass es uns so geht, dass wir wieder brennende Zeugen für Jesus sind. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch das Lied 792 miteinander singen. möchte die Gelegenheit nutzen, ganz kurz noch wenige Gedanken zu sagen zu dem Ehepaar Heinz und Martina Nitsche, die ja mal in unserer Gemeinde hier zu Gast waren. Wir haben jetzt eine Information bekommen im Zachas-Verein und ich wollte das gerne einfach an euch auch ein Stück weitergeben. Sie waren ja in Mariupol, in der Stadt in der Ostukraine, und es ist ihnen jetzt angeraten worden, sowohl vom Auswärtigen Amt als auch von ihrer Dienststelle, dass sie zunächst nicht mehr dorthin reisen sollen. Und weil es einfach dort, ja, sie schreibt ja auch, es ist Krieg, dort ist Krieg. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir da solche Informationen haben. Sie fahren nach wie vor in die Ukraine, aber eben in den vorderen Teil. Und all die Dinge, die dort gebraucht werden, an Wäsche, an Bettwäsche, an Essereien und so weiter, können Sie dort mit dem Bus hinschaffen. Und das wird dann über Post weiter verschickt zu einem recht günstigen Tarif. Und Sie sind froh, dass Sie die Arbeit machen können. Und ich denke, wer da auch für, an solche Leute denkt, wir können für sie beten, wir können auch für die Leute dort beten, die jetzt dort allein arbeiten. Es ist ein Ehepaar jetzt dort aus der Ukraine, die diese Arbeit zunächst weiter fortführen. Und ja, wir können einfach gespannt sein, wie die ganze Lage dort auch weitergeht. Und jetzt würde ich noch ein Lied vorschlagen. Einfach aus dem Anlass, weil heute Kindergeburtstag ist. Und, oder weil Kindertag ist. Und nachdem wir dann das Lied gesungen haben, da würde ich bitten, dass alle Kinder einfach mal kurz nach vorne kommen. Und da gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Okay. Wir singen bitte das Lied 871.